Herr Jesus Christus, habt du Lobpreisen und Betung, dass du die Knechtsgestalt angenommen hast und auch die Knechtsaufgaben wahrgenommen hast, dass du das Unfehlbare lassen hast, Herr. Dass du wirklich alles getragen hast und so die Tür aufgemacht hast zum Vater und uns hier hineingestellt hast in die Welt, auch als dein Boten, uns dein Wort mitgegeben hast, dass wir weitersagen dürfen. Ich habe Dank, dass du uns auch zusammengeführt hast, so in dein Wort hineinzuschauen und dass du uns deinen Geist schenkst, dass du uns Stück für Stück immer tiefer aufschließt. So möchte ich dich noch bitten für diese Stunde, schenke uns die offenen Herzen, dass uns das erreicht, was jetzt dran ist. Und rüste den Wolfgang aus, deinen Geist, dass er das sagt, was dran ist. Leg ihm das aufs Herz, was jetzt an der Reihe ist, für diese Stunde. Dieser Lobpreis und Anbetung. Amen.
Amen. Ja, unser Thema ist immer noch das Thema Hosea, Prophetie, die Heilsgeschichte Gottes betreffend. Wir haben heute Morgen den dritten Teil, den ersten vor einem halben Jahr, den zweiten gestern Abend, den dritten heute Morgen. Als Überblick nochmal die kurze Zusammenfassung. Wir haben gelernt, dass Hosea, ein Prophet des Nordreiches, die sündige, verwerfliche Haltung dieses Volkes, veranlasst durch ihren König, darstellen durfte in einer prophetischen Schau durch seine eigene Familie, durch diese huerischen Kinder. Und die hatten alle ihre Bedeutung. Eines der wichtigsten ist dabei der Sohn, der Lo-Ami hieß, eine Definition für das Nordreich und diejenigen, die aus dieser Gruppe von Menschen hervorgegangen sind, offensichtlich sehr viele. Auf die nimmt dann Petrus und auch Paulus wieder Bezug und erklärt uns, wie das zusammenhängt. Dann haben wir gelernt, die Prophetie des Hosea eben Israel betreffend bedeutet, dass hier Gott in seinem Heilsplan dieses eine Heilswerkzeug benutzt, um Geschichte zu machen, sowohl den verstockten Teil als auch den nicht verstockten Teil, der ja der größere ist. Wir haben gelernt in dem Punkt Prophetie Hoseas, die Wiederherstellung betreffend, dass es da auch Zeiträume gibt, in denen das geschieht. Und Hosea sagt uns, das passiert am dritten Tag. Wir haben den dritten Tag definiert, das war vor einem halben Jahr. Der vierte Punkt, um den ging es dann gestern, wo noch so ein Rest fehlt, den wir jetzt heute Nacht nachtragen möchten hier und besprechen, ist Prophetie, die Finsternismächte betreffend. Und hier war erstmal zunächst wichtig, eine Grundlage zu legen, damit wir diesen Gedanken auch biblisch nicht nur verstehen, sondern nachvollziehen können. Die Prophetie, die Finsternismächte betreffend, geht ja über Israel hinaus, über alle Völker hinaus, hinein in die geistliche Welt. Und da sehen wir, dass auch hier Hosea durchaus als Prophet auf diese Tatsache hinweist, wenn wir das in Kombination auch mit dem Neuen Testament betrachten. Und wir haben gestern schon die Tatsache hier feststellen dürfen, dass sowohl das Alte Testament als auch das Neue Testament beide gleichermaßen die alttestamentliche Bezeichnung des Gottesknechtes auf Israel und auf Christus anwendet. Und dass wir gelernt haben aus diesem Vers, Hosea 11, Vers 1, der ja heute immer noch dran ist, wo es heißt, denn ein Jüngling war Israel und ich liebte es. Und aus Mitzrayim, aus Ägypten, rief ich meinen Sohn, dass dieser Vers eben eine heilsgeschichtliche Bedeutung hat von einer dreifachen Erfüllung. Einmal, in dem Israel aus Ägypten buchstäblich befreit wurde, Mitzrayim heißt der Ägypten, übersetzt Doppeldrängnis. Und zum Zweiten, in den Vers haben wir gestern Abend als letzten gelesen, in Matthäus 2, Vers 15, dass auch der Herr Jesus selber als Mensch buchstäblich aus Ägypten zurückkam in dieser zweiten Erfüllung dieses Hosea-Wortes. Und heute geht es darum, dass wir bei diesem Punkt nochmal die Schau betrachten können, die uns hier hinein in die geistliche Welt führt, mit einem ganz bestimmten Aspekt, um den es gleich geht, und so dass wir erkennen, dass also dieser Vers, Hosea Kapitel 11, Vers 1, eine dreifache Erfüllung findet, einmal beim Volk Israel direkt, zum Zweiten beim Herrn Jesus als Mensch und drittens noch einmal bei Christus, aber in einer anderen Dimension, um die es heute gehen soll. Also die heilsgeschichtliche Erfüllung, Enderfüllung dieser Worte des Hosea in Hosea Kapitel 11, Vers 1. Israel war ein Jüngling und aus Mitzrayim rief ich meinen Sohn. Wir wollen wieder ein paar Bibeltexte lesen, ganz in Ruhe. Und ich blätter auch in meiner Bibel, wie gewohnt, kannst das mitmachen. Und jetzt gehen wir mal nach Lukas Kapitel 4. Das wäre der erste Text von heute. Lukas Kapitel 4. Und jetzt schauen wir mal, wie Christus auf dieser Erde als Mensch Umgang hatte mit dieser Geisterwelt, um einzuschätzen, welche Stellung die im Verhältnis zu unserem Herrn Christus Jesus hatten. In Lukas Kapitel 4, Vers 36, da steht in meiner Bibel: Und Entsetzen kam über alle, und sie redeten untereinander und sprachen: Was ist das für ein Wort? Denn mit Exousia, mit Autorität und mit Dynamis, mit Vermögenskraft, gebietet er den unreinen Geistern. Das ist eine von vielen Stellen, die uns zeigen, dass unser Herr Jesus mit Autorität und in der göttlichen Dynamis, der Vermögenskraft Gottes, die Geister sozusagen beeinflussen konnte, sie austreiben, sie wegjagen, sie in ihre Schranken weisen, was immer da alles passiert ist, und dass Menschen das erkennen konnten und dass sogar die Geister Respekt hatten vor dem Gottessohn, denn sie haben gesagt: Lass uns in Ruhe, wir wissen, wer du bist, mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Hier hat also der Herr Jesus als Mensch auf dieser Erde Gewalt oder Autorität, das bessere Wort, und Vermögenskraft über diese Finsternismächte. Er steht also über ihnen und sie respektieren das. Und wenn wir jetzt heilsgeschichtlich weiterdenken und lesen und an Hosea 11, Vers 1 denken, dass hier davon gesprochen wird, er hat seinen Sohn aus der Doppeldrängnis zurückgeholt, dann müssen wir mal Lukas 22 weiterlesen. Im Vers 53, Lukas 22, Lukas 22, Vers 53. So, da ging Jesus mit seinen Jüngern zum Ölberg an einen bestimmten Ort, genannt Gethsemane. Da ist ein Garten mit Ölbäumen, und als er dort war, wurde er dann ja gefangen genommen. Judas hat ihn verraten, die Geschichte ist ja bekannt, und in Vers 53 heißt es: Als ich täglich bei euch im Tempel war, habt ihr die Hände nicht gegen mich ausgestreckt. Ja, war offensichtlich, er hatte ja auch Macht über die Dämonen. Keiner kam an ihn ran, sie wollten ihn mal den Abhang runterstürzen. Da ging er einfach mitten durch sie hindurch. Und jetzt in diesem letzten Satz von Vers 53 sagt er dann: Aber dies jetzt in Gethsemane, zu dieser Zeit, das ist eure Stunde. Und die Autorität der Finsternis. Jetzt hat Jesus, denke an Lukas 4, was wir eben gelesen haben, und andere Stellen, wo er die Finsternis Mächte in ihre Schranken weist. Und jetzt sagt er: Jetzt ist die Autorität der Finsternis. Jetzt gibt er sich freiwillig unter die Autorität der Finsternis Mächte, die er vorher in ihre Schranken weisen konnte als Mensch. Das ist ein gewaltiger Schritt. Der Gottessohn in seiner Autorität, in seiner Gottgleichheit, die er auch als Mensch autoritätsmäßig ja noch hatte, die gibt er jetzt auf und sagt, jetzt ist die Stunde der Autorität der Finsternis. Das muss man sich mal überlegen. Du gehst da raus und setzt dich freiwillig in einen Ameisenhaufen. Also ich hätte da Probleme, wenn ich das machen müsste. Aber er gibt sich hier freiwillig in die Macht der Finsternismächte. Was war das für eine Macht? Hebräer Kapitel 2, Vers 14 gibt uns ja einen Eindruck von dem, was dahinter steht. Hebräer Kapitel 2, im Vers 14. Es ist ein Vers, den man auch ganz in Ruhe lesen muss und nach Möglichkeit auch wörtlich, um seine Größe zu erfassen. Also Hebräer 2, Vers 14, da steht hier, weil nun die Kinder des Blutes und Fleisches, nämlich du und ich, Anteil gehabt haben, hat auch er, der Christus, ebenso an denselben Mitteil gehabt, auf dass er durch den Tod, nämlich seinen Tod, den herab unwirksam mache, der die Haltekraft des Todes hat. Das ist der Teufel. Der Teufel, der Durcheinanderwerfer, der Diabolos, der Satan, hat die Haltekraft des Todes, nicht die Macht über den Tod. Das ist nicht in Ordnung, wenn das da steht. Er hat die Haltekraft des Todes. Warum denn? Der Tod hat ja seine Macht verloren, schon beim Herabwurf des Kosmos. Das war bei 1. Mose 1, Vers 2. Und jetzt hat sein Sohn, wenn wir das so glauben dürfen, du kannst das gerne anders sehen, die Macht übernommen und hat die Macht oder besser die Haltekraft, wie es Hebräer ausdrückt, des Todes immer noch gehabt, als Jesus sich unter die Finsternismächte erniedrigt und sagt, sie haben jetzt Autorität. In diesem Moment hat er sich der Autorität, der Haltekraft dessen, der den Tod als Haltekraft hat, unterstellt. Also er hat sich freiwillig unter die Autorität dieser Finsternismächte gestellt. Jetzt kann man, wenn wir mal nach Markus hinblättern, vielleicht auch besser verstehen, warum in Markus Kapitel 14 dieses Verhalten unseres Herrn Jesus beschrieben wird. In Markus Kapitel 14, 33 und 34, Matthäus und Lukas bringen den gleichen Bericht wie auch Markus, nur bei Johannes steht das nicht. Markus 14, 33 und 34. Das war an der gleichen Stelle, nachdem nach wenigen Stunden die Finsternismächte durch Christus ihre Autorität erhielten. Da heißt es hier, und sie kommen an einen Ort mit Namen Gethsemane, Vers 32. Und er spricht zu seinen Jüngern, setzt euch hier hin, bis ich gebetet habe. Und er nimmt den Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und fing an, sehr bestürzt und beängstigt zu werden. Und er spricht zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt bis hinein in den Tod. Er hat also die Autorität der Finsternismächte noch gehabt, wusste aber, dass er wenige Momente später diese Autorität der Finsternismächte über sich hat ergehen lassen müssen. Und deshalb hier als Menschensohn in Gethsemane dieses Verhalten. Und ich weiß ja nicht, ob wir uns in die Lage überhaupt reinversetzen können, was das bedeutet, von dieser mächtigen Stelle der Autorität über Finsternismächte jetzt in das Gegenteil zu kommen, die gegenteilige Situation, zu sagen, jetzt haben diese Mächte Autorität über mich und das mache ich freiwillig. Wenn wir mal bei Matthäus gucken, was damit zusammenhängt, Matthäus Kapitel 27, Dann können wir vielleicht ermessen, um was es dabei ging. In Matthäus Kapitel 27 lesen wir in den Versen 51 bis 53 etwas ganz besonders Beeindruckendes. Und wir müssen jetzt, wenn wir das lesen, im Sinn haben, dass hier dieser Vorgang, von dem Jesus redet, Wirklichkeit geworden ist. Das heißt also, als Jesus am Fluchholz auf Golgatha dieses Werk vollbracht hat, und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke, von oben bis unten, und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen, und die Grüfte taten sich auf, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt, und sie gingen nach seiner Auferweckung aus den Grüften und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Das sind hier zwei, drei kurze Sätze, in denen ganz Gewaltiges ausgesagt wird. Dieser Christus, der in seinen Erdentagen Autorität hatte über die Finsternismächte, hat diese Autorität abgegeben, hat sie sozusagen über sich wirken lassen durch die Finsternismächte. Und dabei ist das passiert, was hier steht. Es sind gewaltige, umwälzende Veränderungen passiert mit dieser Erde. Ja, die Felsen sind zerrissen. Das sind gewaltige Naturereignisse haben stattgefunden. Sogar eine Auferstehung hat es gegeben der entschlafenen Heiligen durch seine Auferstehung. Also dieser umwälzende Prozess des Autoritätswechsels einmal von Jesus zu den Finsternismächten und wieder zurück hat diese gewaltigen Veränderungen bewirkt. Und davon redet doch der Hosea in Kapitel 11, Vers 1. Ich habe meinen Sohn aus Mizraim gerufen. Jesus hat sich freiwillig in die Macht der Finsternismächte, in jene Doppeldrängnis, prophetisch gesehen, gegeben. Und jetzt hat er durch die Kraft des Vaters und die Auferweckungskraft, die da gewirkt hat, von der Paulus sagt, das ist die Kraft, die Dynamis des Evangeliums. Diese Dynamis hat gewirkt, dass sogar Heilige auferstanden sind nach seiner Auferstehung. Der Tod, die Finsternismächte haben diesen Christus nicht festhalten können. Aber das Wesentliche und Wichtige ist, er hat sich unter die Finsternismächte erniedrigt, um nicht von ihnen festgehalten werden zu können, wieder herauszukommen, aber damit die Rechtsgrundlage zu legen zur Wiederherstellung des ganzen Alls. Das war dieser einmalige Prozess. Und deswegen lesen wir in Hosea, dieser Christus, dieser Gottessohn ist aus der Doppeldrängnis befreit worden. Ich habe meinen Sohn aus dieser Doppeldrängnis geholt, um die Heilsgeschichte in genau diese Richtung weitermachen zu können, die Gott geplant hatte. Dazu brauchte er eine Rechtsgrundlage. Er kann nicht irgendeinen einfach gerecht machen oder zum Ziel bringen, ohne dafür die juristische Rechtsgrundlage zu legen. Das ist ja ein anderes Thema, aber das spielt hier mit rein. Wenn wir also Hosea verstehen wollen, sehen wir hier in dieser dreifachen Erfüllung eine heilsgeschichtliche Auswirkung, dazu komme ich auch noch, die hineinreicht bis eben in diese unsichtbare Welt. Und die Finsternismächte haben Anteil an dieser Entwicklung. Und sie sind, wie Paulus sagt, ja davon überrascht worden. Wenn sie gewusst hätten, was Gott vorhat, hätten sie das nicht so gemacht, sagt er. Und daran erkennen wir, dass sie davon überrascht worden sind. Und ich glaube ja, dass auch in Gethsemane dieser Widersacher die Autorität der Finsternis schon mal einen Versuch unternommen hat, ihn vorher zu Tode zu bringen, damit dieses Geschehen auf Golgatha nicht stattfinden kann. Also in letzter Minute, vielleicht hat er das doch noch mitgekriegt und erkannt. Aber wir lesen ja auch noch, ein Engel Gottes stärkte ihn und das Ganze ging so aus, wie es Gott wollte. Wichtig ist an dieser ganzen Abhandlung, dass wir erkennen, dass im Heilsplan Gottes alles eben nach Plan geht, weil es Plan heißt. Und wenn er sich vornimmt, das so zu machen, wie er es verheißen hat, dann tut er das auch. Und ich finde, das ist für uns ganz wichtig, dass wir uns auch darauf verlassen können. Also, wenn Gott seinen Sohn aus Ägypten ruft, dann hat er das erst bei Israel gemacht, seinem erstgeborenen Sohn. Dann hat er das bei Jesus gemacht, seinem Sohn als Mensch. Und dann hat er das gemacht bei Jesus, dem die ganze Macht und alles Gericht übergeben ist, und hat ihn herausgeholt aus der Doppeldrängnis, der Autorität, der Finsternis bei seiner Auferstehung mit den Auswirkungen, die wir eben hier in Matthäus haben lesen können. Ja, das wäre jetzt die Sicht des Propheten Hosea, was diesen Weg angeht. Wir haben ja noch drei Punkte in dieser Geschichte hier, eigentlich zwei. Ich will nicht übertreiben. Jetzt wollen wir als nächstes untersuchen, in der zweiten Hälfte dieser Stunde, wie ist die Prophetie dieses Hosea, diesen Retter betreffend. Auch da macht er ja klare Aussagen. Und der letzte Punkt ist dann, ich hoffe, ich komme noch dazu, Prophetie den Gotteswillen betreffend. Also Prophetie den Retter betreffend. Hosea. In Hosea Kapitel 11, im Vers 4, wäre der nächste Vers aus Hosea, der uns hier heilsgeschichtlich etwas zu sagen hat. Hosea 11, Vers 4. Bei Elberfeld steht: Mit menschlichen Tauen zog ich sie, mit Seilen der Liebe. Also hier macht Hosea ja deutlich, durch die Inspiration Gottes darf er aufschreiben: Ich, der Gott Israels, zog mein Volk mit Seilen der Liebe. Das ist ja schon bemerkenswert, alleine, dass es so einen Ausspruch gibt bei diesem halsstarrigen Volk. Also wenn ich Gott gewesen wäre, hätte ich ja was anderes gemacht. Aber zum Glück, die können froh sein, dass ich nicht Gott war, sondern dass sie ihren liebenden Vater hatten, Yahweh, in Christus, der da gewirkt hat. Ja, aber gibt es da vielleicht eine heilsgeschichtliche Parallele? Mit Seilen der Liebe zog ich sie. Wir haben den Text die Tage schon mal gehört, ich glaube, es war sogar gestern. Johannes 12, Vers 32 wäre der Vers, den ich hier bei Hosea anschließen könnte. Johannes 12, Vers 32. So, Jesus sagt: Jetzt ist das Gericht dieses Kosmos. Jetzt wird der Fürst, das ist der Vers vorher, jetzt wird der Fürst dieser Welt, dieses Kosmos hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Das kannst du jetzt glauben, kannst du auch lassen. Ich gehe davon aus, dass du das glaubst, weil sonst säst du heute nicht hier. Also, wenn die Autorität der Finsternis, wenn der Fürst, der Anfängliche dieses Kosmos steht da, der Anfängliche dieses Kosmos, wenn der Anfängliche dieses Kosmos seine Autorität eingebüßt hat, wann war denn das? Das war zu dem Moment, den wir vorhin gelesen haben, Matthäus 27, als die Felsen zerrissen und Christus auferweckt wurde und die Heiligen auferstanden sind. In dem Moment war das Ergebnis klar: Diese Macht, diese Autorität der Finsternis ist gebrochen. Und jetzt sagt er, und wenn ich noch erhöht bin von der Erde, das kannst du ja auch doppelt auslegen, werde ich alle zu mir ziehen. Diese Erhöhung hat einmal stattgefunden bei seinem Sterben am Holz. Das könnte man buchstäblich als Erhöhung vom Erdland sehen. Und zweitens bei seiner Auferstehung, nachdem er das Blut seines Opfers im oberen Heiligtum dargebracht hat, war dieser Moment gekommen. Und jetzt zieht er alle zu sich. Und was sagt der Hosea-Vers? Auch Gott zieht mit Seilen der Liebe alle die, die er sich erwählt hat. Und wenn wir weiterdenken heilsgeschichtlich, würde das auch heißen, dass letztlich, weil der die Auswahlgarantie für alle ist, Römer 11, 16, gestern schon genannt, dass auch alle zum Ziel kommen. Das ist Heilsgeschichte pur und deswegen Hosea 11, Vers 4 zusammen mit Johannes 12, 32 wäre hier das Argument. Der nächste Text aus Hosea, der den Retter betrifft, steht in Hosea 13, Vers 4. Wir sind jetzt beim Punkt 5, Prophetie, den Retter betreffend. Hosea 13, Vers 4. Ich lese ein wenig nach der Dabar-Übersetzung. Und ich bin Yahweh, dein Elohim, vom Erdland Mitzrayim, von Ägypten, von der Doppeldrängnis her. Und dein Elohim außer mir erkennst du nicht an. Und kein Retter ist, ausgenommen ich. Also derjenige, der Elohim, der Gott Israels, ist, der vom der Doppeldrängnis her schon ihr Gott gewesen ist, sagt, ich bin dein einziger Retter. Es gibt keinen anderen. Jetzt kannst du überlegen, was für ein neutestamentlicher Vers würde dahin passen, was für ein Argument haben wir aus der Schrift. Ich will zwei nennen, einen, der vielleicht nicht so bekannt ist, und einen ganz bekannten. Matthäus 1, Vers 21, ganz am Anfang von Matthäus. Matthäus Kapitel 1, Vers 21, da steht schon vor der Geburt Jesu dieses Wort: Und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus heißen, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Ja, das klingt schon gut. Wenn du heilsgeschichtlich denken gelernt hast, sagst du vielleicht, ja, ist mir zu wenig, ne? Er wird nicht nur sein Volk retten, sondern macht ja auch noch mehr. Aber wieder noch heilsgeschichtlicher gedacht, müssen wir sagen, wenn das so ist, wenn dieser Retter, von dem Hosea schon sagt, es gibt nur diesen einen, ich bin das, ich bin der Retter, Hosea 13, 4, dass jetzt dieser Retter in Verbindung mit Römer 11, Vers 16 logischerweise einen Anfang braucht, um heilsgeschichtlich diese heilsgeschichtlichen Fortschritte machen zu können, die Gott verheißen hat. Also der Anfang ist immer sein Engstes, nämlich sein Sohn, sein Volk, heute seine Gemeinde. Und danach kommt der Rest. Das ist göttlich-biblisches Denken. Und Apostelgeschichte 4, Vers 12, das kannst du wahrscheinlich sogar auswendig. Ich hoffe, das ist ein Text zum Wecken, sage ich immer. Also wenn du nachts geweckt wirst und einer sagt, Apostelgeschichte 4, Vers 12, das sollten wir wissen ungefähr, was da steht. Das wäre ganz nützlich. Ja, in keinem anderen ist die Rettung. In keinem anderen ist die Rettung, denn kein anderer Name ist unter dem Himmel, unter die Menschen gegeben, in welchem wir errettet werden müssen, sagt Elberfelder. Grundtext sagt, wenn ich mich nicht irre, in dem es bindend ist, dass gerettet werden muss. Oder dass bindend gerettet wird. Also dieser eine Name, dieser eine Retter, dieser eine Gott, von dem auch Hosea redet, ist der Sohn Gottes in seiner göttlichen Autorität, autorisiert vom Vater, Handlungswerkzeug für die gesamte Heilsgeschichte, beginnend mit Israel bis zu dem Ziel, dass alle Nationen, alle Völker und letztlich auch die Geistesmächte in dieses Rettungswerk eingeschlossen sind. Das ist eindeutige Botschaft der Schrift. Und wenn das nicht so wäre, stände ich heute nicht hier, weil mein Gott ist kein Versager, mein Gott ist Liebe, mein Gott ist treu, mein Gott führt aus, was er will, und mein Gott kommt auch zum Ziel, egal was ich mache, egal was du machst, egal was die da draußen machen oder denken, er kommt zum Ziel, das ist mein Gott, einen anderen will ich nicht. Wenn mein Gott jammernd in der Ecke sitzt und denkt, alles läuft mir aus dem Ruder, jeder macht, was er will, was habe ich da bloß gemacht, auf den kann ich verzichten. Den brauche ich nicht. Da mache ich mir selber ein, nämlich ein goldenes Kalb. Oder ich gehe jeden Abend in die Bar und besaufe mich sinnlos, weil dann hat das Leben immer noch einen Sinn. Das wäre die Konsequenz. Lasst uns essen und trinken, morgen sterben wir. Nein, unser Gott kommt zum Ziel. Es ist der Einzige, der das kann. Und er hat es gesagt, er hat es gemacht. Es steht geschrieben, ich darf es glauben. Halleluja, dass es so ist. Gut, nächster Vers zum Thema Prophetie, den Retter betreffend, wäre Hosea 13, Vers 14. Und wenn du Hosea 13, Vers 14 liest, denkst du hoffentlich sofort an das Wort des Paulus in 1. Korinther 15. Hosea 13, Vers 14 heißt es: Aus der Hand des Scheol kaufe ich sie los, vom Tod erlöse ich sie. Wo ist dein Stacheltod? Wo ist deine Verpestung, Scheol? Ja, das steht im Alten Testament, das steht bei Hosea. Aus der Hand des Scheol. Alle, die da sind im Scheol, der Aufenthaltsraum der Gestorbenen, sie werden losgekauft. Wo ist jetzt der Stachel des Todes? Wo ist der Stachel des Todes? Fragt hier der Hosea. Wir gucken mal bei Paulus. 1. Korinther 15, Vers 55. Der hat ja sein altes Testament gekannt. Ich glaube, besser als wir alle zusammen. Reinhold gibt mir recht.
Ja.
Gut. Ist immer wichtig, wenn wenigstens einer mir recht gibt. Dann fühle ich mich gleich viel besser. Noch mehr. Du auch. Das ist hervorragend. Also 1. Korinther 15, 55 ist für uns kein Fremdwort. Das haben wir alle schon viele Male gelesen, wo Paulus die gleiche Frage stellt, nämlich die, die Hosea hier schon mal gestellt hat, in Hosea 13, 14. Er sagt in 1. Korinther 15, 55, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Und das sind doch rhetorische Fragen. Oder hast du gemeint, Paulus hat nicht gewusst, wo der Tod seinen Stachel gelassen hat? Wenn du das annehmen würdest, das wäre ja schrecklich, also ich wage nicht dran zu denken, was das die Folge hätte. Er hat eine rhetorische Frage gestellt, er hat genau gewusst, was passiert ist. Er hat gewusst, als Jesus gerufen hat auf Golgatha, Johannes 19, 30 steht es ist vollbracht, Tetelestai, das heißt, der Zoll ist bezahlt. Und wenn ich heute über eine Grenze fahre und habe was zu verzollen, und habe meinen Zoll bezahlt, da kann der Zöllner nicht nochmal kommen und nochmal Geld verlangen. Es ist bezahlt, Punkt. Und das hat Paulus gewusst. Wo ist der Stachel des Todes? Er ist vorbei, der hat keinen Stachel mehr. Der Stachel ist erledigt, da gibt es nichts mehr zu stacheln. Denke an die mächtige Kundgebung, die wir gelesen haben in Matthäus 27, was passiert ist, als Christus auferstand, nachdem er gestorben war. Wir haben einen interessanten Bibeltext in Jesaja 22, der uns ein wenig von dem berichtet, was hier passiert ist. Und ich will das in Verbindung auch mit diesem hebräischen Wort hier, was ihr gerade an der Leinwand seht, versuchen zu erklären. In Jesaja 22, finden wir ein paar bemerkenswerte Worte. Sie sind hier ganz kurz wiedergegeben, auch an der Folie zu erkennen. Der Stachel des Todes. Wo ist der Stachel des Todes? Christus hat alles vollbracht. Wie ist das passiert? Da steht doch bei Jesaja 22, es gibt einen Pfahl, an dem die ganze Bürde des Vaterhauses hängt. Alle Gefäße des Hauses. Was ist das Haus des Vaters mit allen Gefäßen? Heilsgeschichtlich, prophetisch gedacht, müsste man sagen, es ist die gesamte Schöpfung. Alles, was er geschaffen hat in Christus, durch Christus, ist gefäßmäßig betrachtet das alles. Alle Gefäße des Hauses, die ganze Bürde des Vaterhauses, könnte man prophetisch auf das All beziehen. Und diese gesamte Bürde des Vaterhauses hängt, heißt es hier, an dem Pfahl. Der Pfahl, der Stachel, der Stab, der Haken, das sind alles Dinge, die durch den hebräischen Buchstaben Waf dargestellt werden können, sodass wir sagen können, das Waf, das ihr da oben in der Mitte seht, zwischen diesen anderen beiden seltsamen Buchstaben, etliche von euch können das ja lesen, das ist dieses Waf, dieser Stachel, dieser Pfahl, von dem man hier redet. Und jetzt lernen wir, dass alles da dran hängt. dieses Wort da oben heißt ja einfach Ort, Zeichen. Und in Lukas, das steht da oben rot, das habe ich mir noch hingeschrieben, damit ich es nicht vergesse, Lukas 12, Vers 34, da lesen wir doch, dass der Simeon sagt, als Jesus geboren wurde, er hat ja auf den gewartet, da lesen wir doch, dieser Sohn, der jetzt geboren wird, wird zum Zeichen für Israel, sagt der Simeon. Er wird zum Zeichen für Israel. Und das hebräische Wort für Zeichen heißt Ort. Und dieses Zeichen hat in mittleren Buchstaben, das ist Waf, Darstellung des Todesstachels. Und was hängt an diesem Pfahl, an diesem Zeichen? Da hängt ein Aleph und ein Taf, der erste und der letzte Buchstabe des hebräischen Alphabetes. Also die gesamte Last des Vaterhauses, alle Schöpfung, könnten wir sagen, hängt an diesem Pfahl. Das Zeichen ist das Zeichen dafür, dass der Pfahl, der Todesstachel in der Mitte, die gesamte heilsgeschichtliche Entwicklung verfolgt, nimmt, auf sich nimmt, dass er alle Lasten aller Zeiten auf sich genommen hat, dass alles an ihm hängt, von A bis Z, von Aleph bis Taf, von A bis O, egal welches Alphabet du nimmst, wir haben hier das Hebräische, und die gesamte Schöpfung quasi mit all ihren Lasten, mit allen Nachteilen, mit allem Versagen hat er an sich gehängt. Das ist das Zeichen. Jetzt gibt es natürlich auch noch einen Bibeltext, der uns das noch deutlicher sagen kann. Ich denke an 2. Korinther 5, Vers 21. Und das wollen wir auch noch mal lesen, weil es so wichtig ist, denn das in 2. Korinther 5, 21 ist eigentlich unser Evangelium. Das ist das, womit wir evangelisieren. Wir laufen da nicht durch die Welt und wollen die ganze Welt bekehren, dass sie zum Leib des Christus gehört, weil wir doch vorher schon wissen, dass das nicht geht. Sondern wir laufen durch diese Welt und sagen den Leuten, in 2. Korinther 5, Vers 21 steht, was passiert ist. Da heißt, denn der Verfehlung nicht kannte, den hat er für uns zur Verfehlung gemacht, dass wir Gerechtigkeit Gottes würden. Und die Verse vorher machen deutlich, in diesem Christus hat er alles geändert. Es ist alles geändert worden. Und jetzt gehen wir zu den Leuten und sagen, glaubt doch, was da passiert ist. Gott hat in dem Christus die gesamte Schöpfung, den ganzen Kosmos, alles verändert. Versöhnt steht meistens dort. Ist nicht ganz in Ordnung. Verändern ist besser. Da ist nämlich mehr passiert. Es ist verändert worden. Und das ist die Botschaft, die wir haben. In diesem Christus ist alles verändert worden. Er hat die gesamte Verfehlung des ganzen Kosmos auf sich genommen. Er ist das Waf. Er ist der Todesstachel im Grunde, im Endergebnis, weil er alles in sich vereint hat. Und das wäre der neutestamentische Vers. Es gibt nur einen im Alten Testament, der uns auch zum Nachdenken bringen kann. Die Geschichte mit David und Goliath in 1. Samuel 17, Vers 51. Die will ich noch kurz hier erwähnen, weil mir das auch so ganz besonders aufgeleuchtet ist hier im Zusammenhang mit diesem Thema und dem Hosea-Vers, der Todesstachel, wo ist der? Was ist da passiert? Und in 1. Samuel 17, 51, da lesen wir, was der David mit dem Goliath macht. Und da heißt es, und David lief und trat zu dem Philister, dem er den Stein schon zwischen die Augen geschossen hatte, und nahm dessen Schwert, zog es aus seiner Scheide und tötete ihn vollends. Wie hat er das gemacht? Er hieb ihm den Kopf damit ab. Und als die Philister sahen, dass der stärkste Mann tot war, da flohen sie. Abgesehen von dieser wunderbaren Geschichte im Alten Testament, wenn wir prophetisch denken gelernt haben und wissen, dass auch dieser Goliath Philister ein prophetischer Hinweis auf die Todesmacht ist, dann sehen wir hier, dass David den Tod mit seiner eigenen Waffe getötet hat. Der Tod wurde mit seiner eigenen Waffe getötet. Und was ist auf Golgatha passiert? Was ist bei der Entmachtung, dem Wegnehmen der Autorität, der Finsternismächte passiert? Auch hier hat Gott in Christus mit der Waffe des Todes, nämlich dem Tod des Sohnes, den Tod entwaffnet. Und das ist für mich das Große daran. Gott benutzt die Waffe des Todes, um Heilsgeschichte zu machen. Auf die Idee wäre ich nie gekommen, im ganzen Leben nicht, Wolfgang. Du hast studiert. Auch nicht. Wärst du da drauf gekommen? Nee, das ist ein studierter Mann. Ne? Also da muss ich mich nicht schämen, wenn ich sage, wäre da nicht drauf gekommen. Danke, dass du da genauso denkst. Gut, also, er hat die Feindschaft besiegt mit ihren eigenen Waffen. Und Paulus sagt im Epheserbrief, das lese ich noch vor, beide hat er in einem Leib, dem Gott, verändert. Epheser 2, Vers 16. Er hat sie verändert. Wie denn? Durch den Pfahl, den wir eben hier gesehen haben. Durch diesen Pfahl, an dem alles hing, hat er die Feindschaft in diesem Christus umgebracht, sagt Paulus in Epheser 2, Vers 16. Er hat die Feindschaft umgebracht. Er hat mit der Waffe des Todes den Tod besiegt, die Feindschaft beseitigt. Da kannst du in Wallung kommen und kriegst dann eine Gänsehaut, die Haare stehen, aber positiv. Also da ist alles dran, wenn du das durchdenkst. Epheser 2, 16. Epheser 2, Vers 16. So, noch eine Stelle zur Prophetie, den Retter betreffend. Hosea 3, Vers 5. Wir haben also hier, was den Retter betrifft, in Hosea 4 Texte, die uns eindeutig auf Christus hinweisen und eine gewaltige heilsgeschichtliche Schau verkünden. Hosea Kapitel 3, Vers 5, da heißt es, danach kehren die Söhne Israels um und suchen Yahweh ihren Elohim und David ihren Regenten, und sie ängsten sich zu Yahweh hin und zu seinem Guten in der Späte der Tage. Da war Übersetzung. Ist aber wichtig aus dem Grund, weil es hier ganz wörtlich steht und wir verstehen, dass sie in positiver Weise versuchen, sich hinzuwenden zu ihrem Gott und zu ihrem Regenten. Sie suchen ihren Elohim und ihren Regenten. Wer ist der Regent David in der Heilsgeschichte, heilsgeschichtlich gedacht? Natürlich Christus. Also sie werden ihren Christus suchen. Dieser Regent ist Christus. Und wenn du die Offenbarung ein wenig kennst, in Offenbarung 19, Vers 16, muss man jetzt nicht aufschlagen, da wird gesagt, dieser Christus ist auf diesem weißen Pferd in Offenbarung 19, Vers 16, der König der Könige oder der Regent der Regenten. Und hier siehst du wieder heilsgeschichtlich denkend, schon aus dem Alten Testament heraus, über dieser eine Retter und eine Regent über Israel, David und andere dargestellt, bis hinein in die geistlichen Bereiche, nämlich in den Himmel, wenn dieses weiße Pferd reitet. Das ist das Ziel.
In der Endzeit der Tage heißt
es. Ja. Danke. In der Späte der Tage, sagt die Dauerübersetzung. Gut, da ist irgendwann ist Schluss. Ne? Und in dieser Zeit wird deutlich, wer dieser Regent ist, der alles geändert hat und jetzt auch sichtbar alles ändern wird. Und hier ist wieder Römer 11, 16 anzuführen, wenn der Anbruch heilig ist, dann ist es auch die Masse. Das ist unser heilsgeschichtliches Verständnis für die Endlösung, Endlösung im positiven Sinne des göttlichen Lösungsprozesses, nämlich alles wiederherzustellen. So, ich komme zum letzten Punkt. Prophetie in Hosea, den Gotteswillen betreffend. Jetzt geht es um dich und mich. Jetzt geht es um uns beide. Oder ums 25 hier oder 30, keine Ahnung. Eine Prophetie, den Gotteswillen betreffend. Hosea 6, Vers 6 ist für mich der Vers. Wenn wir über Prophetie reden, in so großen heilsgeschichtlichen Schritten, da dürfen wir ganz am Ende, so macht es ja Paulus auch immer, in seinen Briefen mal an uns denken. Und dürfen mal am Ende schauen, wo ist denn mein Anteil an diesem Wirken? Was dürfe ich denn machen? Es gibt ja manche, die machen alles und manche wollen gar nichts machen. Und irgendwo in der Mitte ist doch die Wahrheit. Und in Hosea 6, Vers 6 wird ein göttliches Grunddenken vermittelt. Das heißt so, denn Huld gefällt mir und nicht Opfer. Und Erkenntnis Elohims mehr als Brandopfer hinaufzuweihende, wörtlich. Also Huld ist besser als Opfer und Erkenntnis besser als Brandopfer. So könnte man das auch sagen. Was bedeutet denn das? Die Prophetie in Hosea sagt mir hier, es ist der Gotteswille, dass ich den Geist der Sache erfasse und nicht am Buchstaben hängen bleibe. Es geht um den Geist der Sache. Und das Interessante ist ja, wenn wir jetzt mal nach Matthäus blättern, mir ist ja immer wichtig, dass wir das im Neuen Testament wiederfinden. Niemand anders als der Herr Jesus in Matthäus 9 ist eine Stelle, ist es, der genau diesen Vers aus Hosea benutzt, um diesen Gedanken, den Geist der Sache zu betonen und nicht die Äußerlichkeiten, dass er das genau verwendet, um das zu machen gegenüber den Pharisäern. In Matthäus 9, Vers 13, da heißt es, Jesus hatte mit den Zöllnern gegessen und da haben die sich aufgeregt, die schlauen Leute des ersten Jahrhunderts, die Religionsführer, die studierten Theologen, die am Buchstaben hängen, die haben sich aufgeregt. Und da sagt Jesus hier, geht hin und lernt was, sagt er zu den studierten Leuten. Jesus hatte kein Hochschulzeugnis. Und da sagt er zu denen, geht mal hin und lernt was. Und was sollen sie lernen? Nämlich den Vers aus Hosea, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder, ergänzt er noch. Also er benutzt diesen Vers, um zu sagen, ihr hängt da an einem Buchstaben und wo ist der Geist der Sache, wo ist euer lebendiger Glaube? Und die zweite Stelle ist Matthäus 12, Vers 7, wo ein ähnlicher Gedanke zum Ausdruck kommt, weil die Jünger am Sabbat Ehren gerauft haben. Also sie sind durch die Felder gegangen, haben da eine Handvoll sich genommen, um was zu essen. Und da haben die sich wieder beschwert, weil am Sabbat dürfen wir ja nicht arbeiten. Und da sagt Jesus dann zu ihnen das Gleiche nochmal. Wenn ihr erkannt hättet, was es ist, was der Hosea da gesagt hat, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, dann würdet ihr die Schuldlosen nicht verurteilt haben. Also wenn ihr erkannt hättet, was der Geist der Sache ist, dann würdet ihr euch nicht an diesen Buchstaben festhalten. Das gibt ja diesen schlauen Leuten mit auf den Weg. Ich finde das köstlich. Ne? Also sowas. Wo ist heute unser Mut, diesen hochrangigen geistlichen Leuten mit 15 Doktortiteln zu sagen, geh hin und lern mal, was da geschrieben steht. Diese Autorität, geistliche Autorität, die brauchen wir. Lasst euch nicht ins Boxhorn jagen, weil da ein Doktor kommt. Nein, das hat überhaupt nichts zu bedeuten. Wir sind Idiotes nach dem Neuen Testament. Und ich bin gerne ein Idiotes, ein Unstudierter, weil ich nicht verbogen bin durch das traditionelle theologische Wissen. Und mir ist mein Wort viel wichtiger als jedes Studium dieser Welt, um es ganz deutlich zu sagen. So, und jetzt gibt es noch einen Vers zu diesem Thema, den ich gerne benutzen will, Matthäus 23, 24, weil ich nämlich aus so einer Sekte komme, die genau das macht, was hier steht. Die genau die Prophetie des Gotteswortes von Hosea her nicht verstanden hat. Die nicht bereit ist, den Geist der Sache zu erkennen, sondern am Buchstaben hängt. Und in Matthäus 23, im Vers 24, sagt Jesus zu den gleichen Leuten, ihr seid blinde Leiter. Und was machen die? Ihr tut die Mücke aussieben, das Kamel aber verschluckt ihr, weil sie nicht den Geist der Sache erkennen. Da wird ganz peinlich darauf geachtet, dass du gewisse Regeln der Religion einhältst, zu der du gehörst, wo ich auch herkomme. Und dann wird gesagt, Jesus ist ein Engel. Jesus ist von Gott geschaffen. Diese Kamele verschlucken die mit Freude. Aber wehe, du tust beim Abendmahl nicht nach Sonnenuntergang anfangen, sondern 10 Minuten eher. Das ist eine Todsünde. Ja, also der Geist der Sache ist dahin, der Buchstabe zählt. Und ihr könntet sicher auch aus euren Erfahrungen genug erzählen, dass Menschen, Religionen, Organisationen nur an Äußerlichkeiten hängen. Weil ich heute hier ohne Schlips predige, wäre ich dort rausgeflogen. Auch wenn heute nur Samstag ist. Oder was ist heute? Freitag, nicht Samstag. Ne? Gut. Also als würde der Schlips die Predigt besser machen. Natürlich habe ich Sonntag früh einen dran, weil da viele sitzen, die das so wollen. Und ich bin keiner, der da jetzt als Rebell auftreten will. Aber das ist für mich eine Äußerlichkeit. Was nutzt dieser Strick um den Hals, wenn die Predigt zum Einschlafen ist? Da brauche ich den Strick nicht. Verstehst du? Dann lieber ohne Strick und was Gescheites gesagt. Haltet euch doch nicht mit solchen Äußerlichkeiten auf. Dass wir ordentlich aussehen müssen, ist ja logisch. Ich stehe auch nicht hier im Jogginganzug, sondern habe ein Hemd an in der Hose. Das müsste doch reichen. So, wenn wir jetzt noch ein Vers, ja, damit es nicht gar so lustig wird, weil es geht ja um dich und mich, um uns, um eine ernste Sache. In Römer 14, Vers 17 macht Paulus das Gleiche. In Römer 14, Vers 17, ich nehme mal eine andere Bibel. Es geht dem Paulus um den Geist der Sache, immer und überall, wo er auftritt. Und in Römer 14, Vers 17 geht es um Essen und Trinken. Und da sagt er hier, die Regentschaft Gottes, das, was wir alle wollen, wo wir uns schon drin bewegen, wo wir hinwollen im Endergebnis, die Regentschaft Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude an der Theke? Nein, im Heiligen Geist. Das ist unser Ziel. Also du kannst doch essen und trinken, was du willst, solange du es nicht übertreibst. Der eine ist Vegetarier, der andere ist kein Vegetarier. Wo ist das Problem? Das kannst du so machen, wie du willst. Ich esse zum Frühstück einen Apfel und einen anderen ein halbes Schwein. In Ordnung, wenn er damit klarkommt. Wir dürfen daraus keine Lehre machen. Es geht um den Geist der Sache. Das war dem Paulus wichtig. Wenn ich aber Anstoß errege mit meiner Lebensweise, sagt er, dann musst du dich ändern. Das steht auch da. Nee, da musst du anderen Äpfel essen. So sieht's aus. Also, versteht ihr? Es geht um den Geist der Sache. Und 2. Korinther 3, Vers 6, damit ist es dann fast genug. Ich habe nur noch einen Bibeltext. Das schaffen wir noch. 2. Korinther 3, Vers 6 ist für mich auch noch da maßgeblich in diese Denkrichtung. 2. Korinther 3, Vers 6. So, Gott hat uns tauglich gemacht zu Dienern des neuen Bundes. Tauglich gemacht zu Dienern des neuen Bundes. Das haben nicht wir gemacht, er hat das gemacht. Und was ist die Tauglichkeit des neuen Bundes? Nicht die Buchstabenvorschrift. Hier steht Buchstabenschrift, das Vor habe ich eingefügt, damit man es verstehen kann. Nicht die Buchstabenvorschrift, sondern der Geist ist es. Der Buchstabe, nämlich die Buchstabenvorschrift, die tötet. Der Geist aber macht Leben, sagt Paulus. Er legt Wert auf den Geist der Sache. Was hat Hosea gesagt? Gottes Wille ist, dass wir Barmherzigkeit lernen und nicht Opfer bringen. Da sagt ein Pharisäer, das Opfer ist wichtiger als meine Mutter. Meine Mutter hat die Woche nichts zu essen, hat halt Pech gehabt. Mein Opfer geht an den Tempel. Das ist gerade das Gegenteil. Sondern Paulus sagt und auch Jesus selber, es geht um den Geist der Sache. Und schließen möchte ich mit Matthäus 22, Verse 36 bis 40. Auch wenn wir als Glieder am Leibe des Christus schon halb in der Herrlichkeit sind, dürfen wir uns immer wieder erinnern, was die Grundlage unseres Lebens ist. Matthäus 22, Verse 36 bis 40, wo auch die Gesetzesgelehrten ihn fragen, was sie denn tun sollen. Und da sagt er, einer von den schlauen Leuten fragt, Lehrer, was ist das Größte der Gebote in deinem Gesetz? Und er spricht zu ihnen, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, altes Testament, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und deinem ganzen Verstand. Und das Zweite ist, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Die Propheten, über die wir hier reden, hängen auch daran. Die Propheten, die uns Heilsgeschichte zeigen, bis hinein in die Finsternismächte. Diese Propheten haben die Liebe als Grundmaßstab allen Handelns. Und das sollte auch bei uns so sein. Wenn wir bis zum Ziel schauen, wenn er alles in allen ist, ist die Liebe der Grundmaßstab aller Dinge. Und was passiert dann? Dann ist nur noch die Liebe das Bleibende, sagt Paulus. Und wir dürfen uns darauf freuen, dass das so ist. Wenn ich also zusammenfassend sagen darf, lernen wir bei Hosea sowohl heilsgeschichtlich etwas für die Vollendung des ganzen Alls, als auch ganz persönlich in unserem Verhalten auf diesem Weg, wo Gott uns benutzt, bis hin zum Ziel, nämlich in der Liebe mit und zueinander und zu diesem Kosmos zu leben und zu handeln. Und das möge der Herr schenken, dass uns das nicht nur gelingt, sondern wenn es vorhanden ist, auch bleibt. Amen.
Amen.
Ja, zum Schluss kann ich nur Dankeschön sagen, lieber Wolfgang. Ich bin persönlich sehr froh, dass wir auch heute Morgen wirklich eine Bibelarbeit praktisch gemacht haben. Das war ja gestern schon so und Wolfgang hat heute genauso weitergemacht. Er hat uns Zeit gelassen, die Bibelstellen aufzuschlagen. Und er hat uns wirklich mitgenommen. Ich glaube, es ist niemand eingeschlafen, ja, dass wir also heilsgeschichtlich diesen großen Bogen mit nachvollziehen können, den er gespannt hat. Also ich bin sehr froh über diese Arbeit. Und Wolfgang hat den ganzen Bogen gespannt. Er hat ja wieder vorne kurz angefangen mit dem Hosea. Wenn wir da an die ersten Verse denken, wo der Hosea soll sich eine hurerische Frau und hurerische Kinder nehmen, also Frau und Kinder, die dem Götzendienst dienen, dann wissen wir gleichzeitig, dass das ja auch eine Symbolsprache der Bibel ist. Es geht nicht hier um die leiblichen Kinder des Hoseas, es geht hier praktisch um Israel, es geht um das Nordreich. Und das finden wir im ersten Kapitel von Hosea. Aber gleich im zweiten Kapitel in den ersten Versen, da wird der Bogen schon bis ganz hinten hingespannt. Da heißt es nämlich dann in Vers 3, sagt zu euren Brüdern, mein Volk, nicht mehr Nichtvolk, nicht mehr Lo-Ami, sagt zu ihnen, Amin, mein Volk, und zu euren Schwestern, Ruhama, Erbarmen. Ja, nicht mehr das Lo, Ruhama. Der ganze Bogen wird gleich am Anfang hier gespannt, um den es geht. Und dann Hosea 11, er zog sie mit Seilen der Liebe. Ich denke, das sind so elastische Seile, die nachgeben, aber nie loslassen, bis man wirklich bei ihm ist. Und als Erhöhter werde ich alle zu mir ziehen. Das sind so Kernsätze, die ich mir aufgeschrieben habe. Die führen uns durch den ganzen Brief eigentlich. Und ich habe dich gekannt in der Wüste. Ist das ein Wort für uns? Hat er uns auch gekannt in der Wüste? Also auch eine alttestamentliche Botschaft ist eine Botschaft für uns. Und dann der Tod wurde mit der eigenen Waffe getötet. Das sind so Kernsätze, über die sollten wir nachdenken. Jesus am Kreuz hat durch den Tod getötet. Jesus hat die Feindschaft umgebracht, hat er gesagt. Wunderbar. Alles. Und dann hier dieses Bild. Ich mache es nochmal. Der Pfahl, die ganze Bürde, die da dran hing. Der erste und der letzte Buchstabe, dieses Ot oder dieses Et, das entspricht dem Et im ersten Satz der Bibel. Im Anfang schuf Gott Et die Himmel und Et die Erde. Im Gesamtumfang, alles ist da gemeint. Er schuf alles, die ganzen Himmel mit allem, was dazugehört. Die ganze Erde mit allem, was dazugehört. An dem Holz hing alles, die ganze Schöpfung mit allem, was dazugehört. Ja, mehr möchte ich nicht sagen. Wir wollen das weiter auf uns wirken lassen. Ich denke, ihr habt euch Notizen gemacht. Und das muss man einfach nochmal durchgehen, anhand der Bibelstellen. Das ist so wunderbar, das ist so umfangreich, das ist so tief schürfend, diese Botschaft. Eine alttestamentliche Botschaft, die ist wirklich nicht alt. Das ist etwas vom Neuesten, vom Neuen. Wir machen wieder 5 bis 7 Minuten Pause und gehen dann in die Aussprache. Ja.